Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Professor Markus Wagner von der Wollongong University. Er ist Experte für amerikanische Politik und er hat für uns die Amtseinführung von Präsident Donald Trump beobachtet. Was war Ihr Eindruck?
Was ich bemerkenswert fand, war Nummer eins, wer im Publikum saß und wo die Leute im Publikum saßen. Also man hatte dann eben gesehen, die Wichtigkeit der einzelnen Personen konnte man daran ablesen, wo sie hinter Trump aufgereiht waren. Und da hat man dann eben gesehen, dass seine zukünftigen Kabinettsmitglieder in den hinteren Reihen waren und dass die Tech-Milliardäre schon mal davor saßen und davor seine Familie. Seine Familie, das ist Standard sozusagen, aber dass die Tech-Milliardäre direkt danach saßen und dann erst seine zukünftigen Kabinettsmitglieder, das war schon beeindruckend.
Ich habe auch gesehen, dass unsere Penny Wong, also unsere Außenministerin, gar nicht so weit entfernt vom Zentrum des Geschehens war. Ist das ein Zeichen, dass Australien der vielleicht eine größere Rolle für Trump spielt als zum Beispiel Deutschland?
Das kann so interpretiert werden. Da mag ein bisschen Planung mit dabei auch stecken, dass eben die jeweiligen Botschaften sich da speziell dafür eingesetzt haben. Das mag auch damit zusammenhängen, dass es in Deutschland derzeit vor Wahlen stehen und dass Trump gegenüber Deutschland nicht besonders gut eingestellt ist. Bei Trump ist es ja auch immer so, dass sich die Stimmung von einem Tag zum anderen auch ganz schnell ändern kann.
Und dann hat ja nach seiner Amtseinführung Trump eine kurze Rede gehalten, eine für seine Verhältnisse kurze Rede gehalten. Ich persönlich fand die voller Plattitüden, das hat alles schon mal gesagt. Das war nicht so besonders was Neues oder Rausblickendes. Haben Sie Interessantes darin gehört?
Naja, also die Rede war so ein bisschen, hat mich einerseits daran erinnert, an diese American Carnage-Rede, die er schon vor 8 Jahren gehalten hat. Also, dass alles ganz, ganz schlimm sei und dass jetzt sozusagen der neue Aufbruch vollbracht werden müsse unter seiner fast schon Regentschaft. Und normalerweise erwartet man eben so eine soaring Rhetoric, so ein bisschen nach vorne schauen und die USA ist das größte, großartigste Land der Welt und so weiter und so fort. Bei ihm kam wieder so ein bisschen durch, grieving, eine Trauer um eben diese Vergangenheit, die es eigentlich nie gegeben hat, meiner Meinung nach, aber die natürlich in der Narrative von Politikern wie Trump immer sozusagen einen Rückgriff darstellt auf das, was mal ganz, ganz toll war und was unter seiner Präsidentschaft, / Herrschaft auch wieder hergestellt werden soll. Und das ist ja auch genau das, was unter dem Begriff MAGA hervorgebracht werden soll. Make America Great Again, das ist auch wieder der Rückgriff auf diese Zukunft unter seiner Präsidentschaft.
Aber auch in seiner Amtseinführungsrede erklang wie immer ein Mann, der zornig ist, ein alter Mann, der von Ärger geprägt ist.
Das ist die Marke Trump. Das ist nicht mehr anders darzustellen. Trump ist jemand, der auf den Zorn sozusagen aufbaut. Der Zorn, der besteht in Teilen der Bevölkerung in den USA, glaube ich, ganz dezidiert und auf den baut er eben auch auf. Und wenn man sich dann anschaut, wenn man von der Kongresshalle sozusagen weggehen in diese Sportarena, dann sieht man eben auch, dass da auch wieder ganz viel Zorn mit dabei ist. Also den Elon Musk mit seinem Hitlergruß, und das war ein Hitlergruß, man kann sich jetzt darüber unterhalten, ob das ein römischer Gruß war oder ein Hitlergruß, aber er weiß ganz genau, was er gemacht hat, meiner Meinung nach. Wenn man sich dann anschaut, welche Dokumente er unterschrieben hat, also ich würde unterscheiden zwischen Executive Orders und eben Declarations, die da gemacht worden sind, das war eben auch von Zorn geprägt und dieser Neuanfang, wo es dann eben darum ging, dass Redefreiheit wiederhergestellt werden sollte oder dass eben diese DEI-Geschichten, Diversity, Equity, Inclusion, zurückgedreht werden sollen. Aber der Duktus und der Ton war eben, wie Sie gesagt haben, von Zorn, von Widerspruch, von einer Abkehr von der Vergangenheit und einem Aufbruch in die Zukunft, aber das eben mit einer negativen Attitüde fast schon. Und davon war das geprägt und charakterisiert, würde ich sagen.
Ja, er hat ja auch gleich verbal die illegalen Einwanderer bedroht und ihnen mitgeteilt, dass sie ab heute und ab sofort würden sie ausgewiesen, und zwar zu Millionen.
Man muss bei Trump, glaube ich, unterscheiden zwischen dem, was er sagt und dem, was er machen wird. Und ich glaube, gerade bei den Einwanderern muss man zwei Dinge bedenken. Schon während der Amtseinführung hat seine neue Regierung schon gewisse Maßnahmen getroffen, nämlich es gibt Asylsuchende an der Grenze zu Mexiko, die sich mit einer App Termine aussuchen konnten, um eben diese Interviews gemacht zu haben. Diese App wurde gesperrt und die Termine abgesagt. Das ist schon ganz von Anfang geschehen. Der zweite Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, bei dem geht's gar nicht um die Millionen, die ausgewiesen werden sollen. Es reicht, wenn Hunderttausende ausgewiesen werden und dann treten Leute ins Halbdunkle sozusagen oder schieben sich selber ab, in Anführungszeichen. Und den Anfang sieht man ganz klar. Das ist das, was einige Bereiche der US-Bevölkerung wollen. Auf der Basis wurde er gewählt. Das hat er auch ganz dezidiert gesagt in seinen, wenn man drei Reden sich anschaut an dem Tag. In der zweiten Rede hat er ganz dezidiert darauf abgestellt, dass es eben im Grunde nur um Einwanderung ihm ging. Und dafür wurde er gewählt. Und wenn man an Demokratie glaubt, dann hat er jetzt ein Mandat. Ob das so stimmt oder nicht, das muss man sehen. Wir werden auf jeden Fall eine andere Einwanderungspolitik sehen als unter Biden. Wobei man auch dazu sagen muss, dass die Anzahl der Einwanderungen und der Grenzübertritte an der Grenze zu Mexiko ganz rapide nach unten gegangen sind in den letzten Monaten.
Was mich auch überrascht hat, Trump hat zwar davon im Wahlkampf gesprochen, aber keine Entscheidung mit, dass er diejenigen, nämlich seine Anhänger, die an dem berühmten 6. Januar das Kapitol gestürmt haben und dabei unter anderem auch einen Polizisten fast halb totgeschlagen haben, die sind alle begnadigt worden.
Also alle wahrscheinlich nicht. Es gibt noch ein paar, bei denen es in der Schwebe ist. Aber am gestrigen Tag unserer Zeit hat Trump eine Executive Order unterschrieben, wo mit der er eben fast 1500 Leute begnadigt hat in irgendeiner Art und Weise. Es geht darum, dabei um Leute, die entweder noch angeklagt werden oder in der Anklage sind, beziehungsweise die schon verurteilt worden sind. Und einige davon zu 18 bis 22 Jahren.
Schwere Jungs.
Auf Deutsch würde man sagen schwere Jungs. Die sogenannten, der Anführer der Proud Boys oder der Oath Keepers, die wurden von einem Gericht ganz Standardprozedur zu einer Haftstrafe verurteilt, die auch in den USA extrem hoch ist. Und dass Straftaten begangen worden sind am 6. Januar, ist überhaupt keine Frage. Aber es darf sich niemand wundern, dass er das eben gemacht hat. Was für mich ganz interessant war, war, dass J.D. Vance eine Woche vorher noch einen Unterschied gemacht hat zwischen den sogenannten Gewalttätern und den Nicht-Gewalttätern. Und dass man eben gesagt hat, bei den Nicht-Gewalttätern, da muss man ein bisschen Gnade walten lassen, aber bei den Gewalttätern, die sollen bitteschön im Gefängnis bleiben. Und Trump hat sozusagen, hat das Ganze umgekehrt, beziehungsweise hat seine eigenen Ideen dazu und hat eben fast alle begnadigt. Also es geht jetzt um eine verschwindend geringe Anzahl von Leuten, 10 bis 20 maximal, bei denen das noch nicht der Fall ist. Da wird nochmal genau drauf geschaut, angeblich. Aber ich vermute, dass die auf kurz oder lang auch freikommen werden.
Wenn wir den Blick auf Australien richten, was kann Australien von Trump erwarten? Ist es auch für uns ein goldenes Zeitalter, das da anbricht?
Von goldenem Zeitalter würde ich auch für die USA nicht sprechen, weil die Politiken, die gerade im Raum stehen, auch die USA wahrscheinlich schwächen werden mittelfristig. Auf kurze Zeit mag das als goldenes Zeitalter erscheinen, aber wenn man sich das genau anschaut, nach meinem Dafürhalten ist Trump gerade auf dem Zenit seiner Macht. Dieser Zenit wird vielleicht noch 2 Monate maximal walten und dann wird er in Schwierigkeiten kommen. Also es hat innenpolitisch und außenpolitisch ganz große Verwerfungen, wird es da meiner Meinung nach geben. Was Australien angeht und in gewisser Weise auch Deutschland. Bei Australien ist es so, Australien hat ein Handelsdefizit mit den USA. Insofern erstmal wahrscheinlich unproblematisch. Was AUKUS angeht, bin ich viel skeptischer. Also diese Beziehung zwischen Australien, Großbritannien und den USA, was diese im Vordergrund stehenden U-Boote immer angeht, da bin ich skeptisch, dass der Deal weitergeführt werden wird. Bei Trump weiß man auch nicht, was von einem Tag zum anderen passieren wird. Das kann sich auch ganz schnell ändern. Und Australien muss eben sich so positionieren, dass es nicht im Kreuzfeuer von Trump irgendwie steht. Und das werden aber alle Länder versuchen. Was Deutschland und Europa angeht, derzeit ist Trump auf Europa überhaupt nicht gut zu sprechen, auf Deutschland noch weniger. Und für Deutschland wird es insofern schwierig, dass Wahlen anstehen, dass diese Wahlen beeinflusst werden durch einen seiner Mitstreiter, Elon Musk, und zwar in einer Art und Weise, die ich extrem bedenklich finde. Und dass sich Musk mit der AfD auf eine Stufe stellt, sozusagen ideologisch, zeigt vielleicht mehr über ihn als alles andere. Und wer auch immer die neue Regierung stellen wird, das wird wahrscheinlich die CDU sein unter Merz, wird sich wahrscheinlich neu aufstellen. Richtig spannend wird es meiner Meinung nach dann eben, wie sich Europa insgesamt aufstellt oder ob diese Versuche, Europa sozusagen aufzuteilen in Freunde der USA und in Gegner der USA, ob diese Taktik aufgehen wird. Und wenn die aufgehen wird, dann wird es für ein Land wie Deutschland relativ schwierig werden.
Sind Sie insgesamt gesehen optimistisch oder pessimistisch für die Zukunft?
Also insgesamt, obwohl ich Deutscher bin, eher optimistisch, aber für die nächsten 4 Jahre habe ich das Gefühl, dass wir uns wahrscheinlich häufiger unterhalten werden, als uns lieb ist. Und das bedeutet im Normalfall, dass die Politik und die internationalen Beziehungen nicht in dem Maße optimistisch gestimmt sind, wie wir vielleicht hoffen würden.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.